Das kann schnell zu Hunderttausenden von mehr Ablaufleistung führen und die zahlt dir diese Person halt nicht, wenn du das über den machst, der für dich nicht der Ideale ist. Daher brauchst du halt einen Ansprechpartner, der ungebunden ist und für dich den gesamten Markt screent und bei der Auswahl von den richtigen für dich passenden Produkten ganz viele Aspekte berücksichtigt, von denen du noch nicht mal weißt, dass es sie gibt.
Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fröhlichen, starken und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, unser lieber Julian Krüger
und die wunderbare Amelie Lieder.
Hallo Julian und hallo lieber Listener und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute so ein bisschen eine Checkliste für dich vorbereitet. Ja, und wir versuchen einfach mal ganz soft ins Thema reinzukommen. Julian, du hast ja durch deine Beratungstätigkeit und die du jetzt auch schon seit ein paar Jahren erfolgreich machst. Ich wollte es eigentlich schöner ausdrücken. Ja, naja, du berätst erfolgreich seit Jahren verschiedenste Privathaushalte. Und hast dadurch ja irgendwie einen guten Überblick und einen guten Einblick in ja auch die finanzielle Aufstellung der verschiedenen Kunden aller Art. Und heute wollen wir mal so ein bisschen die Aspekte durchgehen, was du immer wieder siehst für verschiedene ja Produkte und Bereiche, die Menschen schon abgedeckt haben oder vielleicht auch die, mit denen du dann mit den Menschen erst drüber sprichst. Worauf sollte geachtet werden und welche Fehler ja dürfen vermieden werden, wie du immer so schön sagst. Gibt es irgendwas, was in einem Finanzplan oder überhaupt erstmal in einem finanziellen Haushalt jeder haben sollte?
Wenn es eine Sache gibt, dann ist es auf jeden Fall die private Haftpflichtversicherung. Die ist dafür da, dass wenn du aus Versehen jemand anders was kaputt machst, dass du das nicht selber bezahlen musst, wenn du dafür haftest, sondern dass das eine Versicherung übernimmt. Das ist tatsächlich egal, wenn du aus Versehen dich auf die Brille von jemandem setzt und vielleicht einen Schaden von 300 Euro verursacht hast. Das wird dich wahrscheinlich finanziell nicht weit nach hinten werfen, ist aber tatsächlich auch finanziell gesehen ja so relevant. Geld. Ja, also das bei den 300. Aber es kann ja auch mal sein, dass du ganz versehen jemanden einen gesundheitlichen Schaden zugefügt hast. Also Gott sei Dank passiert das sehr selten, aber wenn du jemanden aus Versehen ein Bein abtrennst oder ein Auge kaputt machst, dann kostet das halt richtig Geld. Und du haftest nicht nur mit dem Geld, was du verdienst, andersrum nicht nur mit dem Geld, was du besitzt, sondern auch, was du in der Zukunft verdienst. Und das wäre ja ärgerlich, vor allen Dingen, wenn man weiß, was sowas kostet. Ne? So eine private Haftpflichtversicherung, die kostet für dich alleine, wenn du dich als Single versichern möchtest, irgendwas bei 30 bis 40 Euro im Jahr. Und wenn du es für die gesamte Familie machen willst, also für deinen Lebenspartner, Lebenspartnerin, deine Kinder, dann wird das so um die 50 Euro im Jahr liegen. Also etwas, was sich jeder leisten kann.
Ja, absolut. Das sind ja Peanuts, wie man so schön sagt. Aber ja, du hast es ganz gut gesagt.
Genau. Und wo wir schon mal bei dem Thema sind, jetzt sind wir kein Versicherungspodcast, aber doch durchaus wichtig, sollte man ein bisschen darauf achten, dass man einfach immer eine aktuelle Tarifgeneration hat, alles, was so führend ist in dem Bereich, abgesichert ist. Und zum Beispiel ist das Forderungsausfalldeckung. Also wenn dir jemand was kaputt macht und der hat keine Haftpflicht gehabt, dass dein eigenes dir zahlt. Und wenn du Beamter bist oder im öffentlichen Dienst aktiv bist, dass du darauf achtest, auch eine Dienst- bzw. eine Amtshaftpflichtklausel mit reinzunehmen. Und ich würde sagen, mehr muss man bei dem Bereich auch erstmal gar nicht wissen.
Okay, das war jetzt das Wichtigste. Gibt es auch irgendwas, was am zweitwichtigsten ist?
Ja, da würde ich tatsächlich auch wieder noch eine Versicherung mit dazu nehmen. Auch wenn das wieder nichts mit Vermögensaufbau in dem Sinne zu tun hat. Aber auch das schützt dich davor, dass du dein schon mühselig aufgebautes Vermögen nicht wieder platt machen musst. Es geht darum, dass es hoffentlich nie, aber wenn es passiert, ja doch mal auch Zeiten geben kann, wo du aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kannst und dann brauchst du einfach einen Ersatz für das wegfallende Einkommen. Das weiß jeder, das hat auch fast jeder, das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Hm. Stimmt, über die haben wir auch schon oft gesprochen. Was ist denn bei der Berufsunfähigkeitsabsicherung oder überhaupt bei der Absicherung des Einkommens grundsätzlich wichtig?
Auf zwei Dinge solltest du auf jeden Fall achten. Erstens, dass die nicht nur eine Teilberufsunfähigkeitsversicherung ist, weil nur ein Teil deiner beruflichen Laufbahn abgesichert ist. Wir arbeiten tendenziell bis 67, vielleicht sogar auch länger. Deswegen sollte dann natürlich auch die Zeit bis dahin abgesichert sein, gerade die letzten Jahre im Leben. Ganz oft ist das nicht mitversichert. Das klingt natürlich dann viel günstiger, aber macht keinen Sinn, wenn die Zeiten, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass man sie braucht, nicht mit drin ist. Da sollte man darauf achten. Und Punkt 2, zusätzlich daneben, ist natürlich auch sehr wichtig, dass das, was da abgesichert ist, also das, was du im Monat bekommst, solltest du die mal benötigen, auch so hoch ist, dass alle deine laufenden Ausgaben für Lebensmittel, für allgemein deinen Lebensstandard, für Wohnung und für deinen Vermögensaufbau auch gedeckt sind. Das heißt, dass die Höhe so ausreichend hoch gestaltet ist, dass du alle deine wichtigen Ausgaben weiterhin bedienen kannst. Gerade dann, wenn von deinem Einkommen auch noch eine Familie, vielleicht mit Kindern abhängig ist, oder zum Beispiel die Abzahlung eines Immobilienkredits. Ja, worauf man so ein bisschen achten sollte, ist, dass die Bedingungen vernünftig sind. Also nicht ohne Grund gibt es dieses Schlagwort. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die zahlt eh nie. Das liegt daran, dass entweder die Bedingungen eine Katastrophe sind. Das kann man selber gar nicht so einfach beurteilen. Da braucht man eigentlich einen Profi. Und das Zweite ist, und das kann man sehr wohl selber gut beeinflussen oder beurteilen, jede zweite BU wird deswegen nicht zahlen, weil bei Antragstellungen die Gesundheitsfragen, die man da angeben musste, einfach falsch beantwortet worden sind. Und wenn da der liebe Onkel Willi, der das mit dir beantragt hat, einfach sagt, ja, dein Herzinfarkt, den brauchst du nicht mit angeben oder deine 47 Allergien, dann fühlt es sich erstmal gut an. Das ist aber total uncool. Dann ist klar, dass die hinterher nie zahlt. Also da sollte man schon darauf achten, dass die Gesundheitsfragen mit super viel Sorgfalt korrekt ausgefüllt worden sind. Und dann zahlt ihr hinterher auch gerne.
Es reichen übrigens auch schon, wenn 3 Allergien nicht richtig angegeben sind. Es müssen nicht erst 47 sein. Nur für die korrekten Listener von uns. Genau. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die hochgeladen wurde, aber ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen muss es erst her sein. Also lieber Listener, wenn du da nochmal genauer reinhören möchtest, dann hast du die Möglichkeit dazu. Okay, gut. Gibt es da noch irgendwas, was wichtig zu bedenken ist? Oder sind das so die großen Punkte?
Bei dem Thema BU oder insgesamt im Umgang mit
Finanzen? Nee, bei dem Thema Einkommenssicherung.
Gibt es ganz viele Punkte. Ich würde sagen, da kann jeder mal dann in die Folge reinhören. Sonst würde das jetzt hier die Übersichtsfolge sprengen.
Okay, gut. Was haben wir noch? Was ist im Bereich des Vermögensaufbaus zu bedenken? Also wenn wir jetzt mal wirklich an nicht die Absicherungsseite gehen, sondern in die Sparen- oder Vermögensaufbauseite reingehen.
Ja, auf die Seite, die wirklich Spaß macht. Dann starten wir da mal mit dem Thema längstes Sparen im Leben. Das ist tendenziell die Altersvorsorge. Da ist natürlich der größte Fehler, zu spät anzufangen, weil man den Zinseszinseffekt nicht ausreichend mitnimmt. Da werde ich auch nicht müde zu sagen, hey, fang bei deiner Geburt an, für die Altersvorsorge vorzusorgen. Wenn du es da verpasst hast, mach es wenigstens heute. Morgen ist schon zu teuer, weil du einfach unfassbar viel mehr einzahlen musst für das gleiche Ergebnis. Ja, das ist so gigantisch, was uns da die Mathematik helfen kann. Und auf dem Weg dahin gibt es grundsätzlich Unterscheidungen in 2 Bereiche. Entweder du gibst einer Versicherung das Geld mit dem Auftrag, liebe Versicherung, vermehr du mal das Geld. Oder du gibst es meinetwegen auch einer Versicherung, die dann aber nur den Mantel hat und das Geld weiterleitet an führende Vermögensverwalter und die das Geld dann für dich vermehren. Das ist ein Riesenunterschied, denn das kann schnell zu bis zu 10-fachen Ablaufleistungen führen. Bitte niemals den Fehler machen und einer Versicherung das Geld direkt in die Hand nehmen. Profis nennen das klassischen Deckungsstock oder konventioneller Deckungsstock. Bitte auf gar keinen Fall machen. Dann kannst du schon froh sein, wenn du überhaupt die Inflation ausgleichst. Und das ist damit schon gar nicht so einfach. Und wenn du so einen Mantel mitnimmst, dann sei clever und lass das vom Staat fördern. Zum Beispiel mit der richtigen Strategie. Da kriegst du locker über 70% des Geldes, was du eingezahlt hast, vom Staat wieder zurück. Es wäre schade, es nicht mitzunehmen.
Ja, unbedingt. Da hast du recht. Okay, sonst noch irgendwas?
Ja, Altersvorsorge haben wir auch schon mal ein paar Folgen gemacht. Da kann man zum Beispiel darauf achten. Wir haben da ja 2 Phasen. Eine Phase zahle ich ein, eine Phase nehme ich das Geld wieder raus. Dass ich in beiden Phasen idealerweise bei führenden Vermögensverwaltern, bei Investmentfonds, bei ETFs, was auch immer, investiert bin. und nicht nur in der ersten Phase, das machen auch die meisten falsch, dass die sich nur die erste Phase angucken und vergessen, dass das meiste Geld aber in der zweiten Phase drin ist und dann halt bei der Versicherung auf dem Tisch liegt und dann da unterinflationäre Verzinsungstendenzen hat. Das ist überhaupt nicht cool. Und ansonsten mal in die anderen Folgen reinhören, sonst ufert das hier aus. Wir wollen ja hier mal so ein bisschen in die Breite gehen, was so die Klassiker sind, die man am häufigsten bei Kunden findet, wo relativ einfach Optimierungsbedarf umsetzbar ist.
Gut, wenn wir schon bei den Geldanlagen sind, was fällt mir da noch ein? Wir haben auch die eine oder andere Folge zum Thema Bausparvertrag. Gibt es da irgendwas, was du da loswerden möchtest?
Ja, du lachst selber schon, vermutlich deswegen, weil es nicht so ganz zusammenpasst mit Geldanlage und Bausparvertrag, weil es ist ja das Gegenteil. Da habe ich ja tatsächlich in der ersten Phase das Geld anlegen, die Garantie 100% Risiko. Also ich habe tatsächlich garantierte Kaufkraftvernichtung, weil es keine Bausparverträge gibt, wo die Renditen es auch nur ansatzweise schaffen, die Inflation auszugleichen. Deswegen ist das natürlich kein professionelles Tool, um Geld anzulegen. Das Gegenteil ist der Fall. Das weiß aber mittlerweile eigentlich auch jeder in Deutschland. Trotzdem, warum auch immer, gibt es noch ein paar Verkäufer von Bausparverträgen. Ist aber relativ einfach. Wenn dir das jemand anbietet, dann weißt du schon, mit dem sprichst du nie wieder über das Thema Geld. Gerne über, keine Ahnung, wie man Katzen züchtet oder wie man Hallenhalmer spielt. Also das sind alles so Themen, die sind okay. Aber Umgang mit Geld besser nicht. Da gibt dir jemand den Tipp, ganz aktiv Kaufkraft von deinem Geld zu vernichten. Wenn dann noch das Argument kommt, ja, dafür kriegst du später einen günstigen Kredit, dann renn doppelt so schnell weg. Denn das ist halt nicht garantiert. Das ist zwar in Aussicht gestellt, aber das bekommst du von denen nicht schwarz auf weiß, weil sogar im Gesetz, im Bauspargesetz drin steht, dass es nicht garantiert werden darf.
Ja, perfekt.
Und wenn man dann noch hinguckt, also ich glaube, so ein Bausparvertrag hat über 30 Nachteile, aber nehmen wir mal nur einen dritten noch, dann soll es ja auch reichen. Du hast das Geld da angelegt. Es ist erstmal direkt zu Beginn mit einer hohen Abschlussgebühr belegt gewesen. Du hast garantiert eine unterinflationäre Verzinsung, also realen Minusrendite, und kannst dann noch nicht mal, wenn du das unplanmäßig willst, vernünftig über dein Geld schnell verfügen. Also du hast dann da eine Kündigungsfrist von bis zu 6 Monaten, manchmal sogar 9 Monate. Das macht ja gar keinen Sinn. Also das sind Verkettungen von Nachteilen im Umgang mit dem Geld, wo das eine das andere noch schlechter macht. Bloß die Finger davon lassen. Daran erkennst du relativ schnell, ob du es mit dem Profi zu tun hast oder nicht. Also sobald dieses Wort einmal fällt, Ansprechpartner im Umgang mit Geld wechseln.
Naja gut, aber um mal kurz thematisch ungefähr da zu bleiben, Bausparvertrag ist ja irgendwie, zumindest vom Wortlaut her, das Wort bauen mit drin. Also sprich, es geht irgendwie um die Immobilie. Und wenn wir da über die Immobilienfinanzierung sprechen, was ist dafür wichtig? Abgesehen davon, dass man es bitte nicht mit dem Bausparvertrag macht.
Genau, das ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste, dass du dir da möglichst viel Planbarkeit reinholst und idealerweise, wenn du dir so einen Kredit holst, die Zinsbindung nicht für kurze Zeiten, sondern für lange Zeiten machst, damit du da die Kalkulationssicherheit hast. Denn ansonsten hast du ja immer das Risiko des Zinsanschlusses, sprich am Ende des gesicherten Kreditzinses ist noch immer Kredit offen und dann musst du neu verhandeln und sind dann die Zinsen drastisch gestiegen, hast du tatsächlich eine richtige Baustelle. Und daneben sei noch gesagt, dass es verständlich ist, aber nicht das höchste Ziel im Leben sein sollte, den Kredit so schnell wie möglich abgezahlt zu haben, sondern lieber etwas länger abzahlen. Und das Geld, was man dadurch einspart im Monat, dass man das parallel in den Vermögensaufbau steckt, damit da auch Guthaben da ist und man nicht irgendwann so schnell wie möglich bei Null ist. Null ist nämlich mathematisch und finanztechnisch überhaupt kein Ziel. Das Ziel ist es, handlungsfähig zu sein, also Guthaben zu haben. Du hast lieber noch etwas mehr Kredit, aber auch Geld nebenan liegen, auf das du zugreifen kannst, wenn mal was passiert, was du nicht planen konntest. Und wichtig ist nur, dass dieses Geld natürlich mindestens dann auch den gleichen Guthabenszins erzielen kann, wie der Kredit dich dann im Minus kostet. Idealerweise hast du sogar einen höheren Guthabenszins und dann machst du sogar noch Plus. Das nennt man dann Zinsdifferenzgewinne. Und über viele Jahre ist das ein ordentlicher Hebel, dann musst du nämlich viel weniger an die Bank zurückzahlen.
Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich auch die Eltern von einer Freundin, die haben ihr eigenes Haus und die haben jetzt einen Wasserschaden und können den nicht bezahlen. Das ist echt total blöd.
Ja, in so einem Fall, ja. Und wenn du dann tatsächlich einen weiteren Kredit aufnehmen musst, dann freut sich die Bank. Ich habe eben erst wieder einen Angebot bekommen. Da wurde tatsächlich gesagt, okay, wenn du kurzfristig Geld brauchst, gar kein Problem. 19% Zins zahlst du uns bestimmt zurück. Ach, deswegen stimmt das schon, was Bertolt Brecht gesagt hat. Ja, genau. Amateure, überfallene Bank, Profis gründen eine. Also wenn du wirklich schnell vermögend sein willst, gründe eine Bank. Ja. Aber du bist tatsächlich dann davon abhängig, ja, weil du keine andere Möglichkeit hast und das nutzt dich halt aus. Und genau deswegen empfiehlt es sich, parallel immer Geld aufzubauen.
Ja, und viele wissen das ja irgendwie auch, aber längst nicht alle tun's. Aber ich finde, an solchen Beispielen wird das dann echt immer sehr prekär, dass diese Fälle doch halt eintreten. Dass die keiner plant, aber sie einfach passieren können, ja. Okay, jetzt haben wir schon über den Kredit zum Bauen gesprochen. Was ist mit anderen Privatkrediten?
Guter Punkt, danke, dass du es ansprichst. Das hätte ich schon wieder fast vergessen, weil es einfach nicht in die private Finanzplanung reingehört. Bedeutet, bitte niemals, never, ever einen Privatkredit abschließen. Weder für den Urlaub, noch für eine Couch, noch für den Kühlschrank, noch für ein Auto. Wenn du dann sagst, ja, ich brauche das aber, damit ich es mir leisten kann, dann sagt ein Finanzexperte, nein, dann ist es das beste Feedback, dass du vorher nicht vernünftig gewirtschaftet hast und du dir gerade etwas kaufen willst, was finanziell einfach nicht angemessen ist. Dies ist einfach eine Ausgabe, die aktuell eine Nummer zu groß für dich ist. Also bitte auf gar keinen Fall Privatkredite angehen. Wenn das Geld nicht da ist, dann ist es umso wichtiger, mal ein paar Euro mehr in die Seite zu legen im Monat, dass das nächste Mal klappt. Weil sonst wirst du dich nämlich von Privatkredit zu Privatkredit hangeln. Und das ist ein Teufelskreislauf.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, wenn man mal in so ein Angebot reinguckt, wenn du dir 10.000 Euro von der Bank leist, dann zahlst du nicht 10.000 Euro wieder an die Bank zurück, sondern einen ganz anderen Betrag. Musst mal reingucken in so ein Angebot, also eine Riesenkatastrophe. Das ist so, wie wenn du einen 100-Euro-Schein für 150 Euro kaufst. Dann. So dumm würde ja auch keiner sein. Ganz im Gegenteil, wenn du das mit Vermögensaufbau betreibst, die dir Dinge in deinem Leben kaufst, dann hast du nur 500 oder 600 Euro ausgegeben und kriegst dafür aber dann hinter 1.000 Euro, weil du dann ja Zinsen im positiven Sinne drauf bekommen hast. Kannst dir also merken, eine Bank, die aktiv bewirbt, hier kannst du dir deine neuen Ziele sichern, neues Boot, neues Auto, neuen Urlaub, die ist hochgradig unseriös, weil die versucht, dir beizubringen, mit Geld falsch umzugehen. Zu ihrem Vorteil natürlich, klar, deswegen ist sie ein Kreditinstitut, ist aber überhaupt nicht empfehlenswert und halte ich auch für unseriös, so etwas in den Medien oder im Schaufenster zu bewerben, auch wenn du wieder ein neues Ziel schneller erreichbar machen möchtest, dann hol doch bei uns mal schnell einen Kredit und dann kannst du die Puppen tanzen lassen. Also Riesenkatastrophe. Und wenn du dir jetzt sagst, ja, aber mein Nachbar hat ja auch irgendwie ein neues Auto oder macht immer so viel Urlaub, dann weißt du auch nie, was da los ist. Wie heißt so schön, eins der Sprichworte im Umgang mit Geld, erst wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer ohne Badehosen schwimmen ist. Und genauso ist es hier auch.
Das kannte ich sogar noch gar nicht.
Du siehst halt einfach nicht. Ja, siehst du, hast auch was gelernt. Du wirst nicht immer hier im Podcast. Das ist aber nicht von mir, das ist ursprünglich von Warren Buffett. Und der hat es damit zu einem der vermögendsten Menschen auf diesem Planeten geschafft.
Okay.
Der muss auch keinen Kredit dafür nehmen.
Na gut. Ja, mit deinen Beispielen wird es immer so schön banal, wie du gerade gesagt hast, mit dem 100-Euro-Schein, den man sich ja auch nicht für 150 Euro kaufen würde. Und trotzdem gibt es doch einige, die für jeden Konsumscheiß irgendwelche nächsten Kredite aufnehmen. Und kaum ist der leer oder auch abgezahlt, gibt es den nächsten. Weil man hat sich ja auch daran gewöhnt, doch mehr im Monat zur Verfügung zu haben, als man eigentlich hat, durch den Kredit dann eben. Also es ist, ja, wie du auch so schön gesagt hast, echt ein total blöder Teufelskreis, aus dem man sich ja nur mühsam wieder hochstrampeln kann. Gut, mir fällt jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Was gibt sonst noch? Vielleicht noch irgendwas Wichtiges bezüglich des Ansprechpartners oder so?
Ja, im Umgang mit Geld ist der natürlich auch entscheidend. Letztendlich verantwortlich bist du aber hinterher schon selber für den finanziellen Erfolg oder halt auch den finanziellen Misserfolg. Bei deinem Ansprechpartner im Umgang mit Geld, glaube ich, sind mindestens zwei Dinge relevant. Erstens, dass du den Ansprechpartner primär nicht aus emotionalen Gründen wählst, also nicht, weil du sagst, oh, das ist Onkel Willi, der ist halt in der Familie oder das ist mein Nachbar oder das ist die Susanne und die betreut meine Familie schon seit 17 Generationen. Das sind ja keine fachlichen Begründungen, sondern emotionale Bindungen. Damit wird es aber schwierig, hinterher ein Thema zu meistern, wo es eher um kognitive Relevanzen geht. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, ja, und der ist sympathisch oder der ist vertrauensvoll. Und deswegen mache ich das oder wir kennen uns gut. Das heißt aber noch lange nicht, dass auch die Lösungen, die von dieser Person kommen oder die Produkte, auch einem wirklich professionellen Vergleich dann auch standhalten. Also da sollte man schon auf jeden Fall genau aufpassen. Einfaches Beispiel, wenn zum Beispiel die Person, wo man sagt, ja, macht einen guten Eindruck, ausschließlich für eine Gesellschaft tätig ist, dann wirst du wahrscheinlich auch die besten Lösungen von dieser Gesellschaft bekommen. In der Praxis ist es allerdings so, dass es nicht die beste Gesellschaft für Finanzlösungen gibt. Und dann sagt man, ja, okay, das reicht mir auch, wenn ich die zweite oder drittbeste habe. Nee, so ist das nicht. Es kann gut sein. Die Wahrscheinlichkeit spricht sehr dafür, dass wenn du da jemanden hast, der in einem Produktbereich für dich das wirklich Ideale hat, dann ist diese Gesellschaft in den allermeisten anderen Punkten maximal durchschnittlich, ganz oft sogar eher fragwürdig. Und daher brauchst du halt einen Ansprechpartner, der ungebunden ist und für dich den gesamten Markt screent und bei der Auswahl von den richtigen für dich passenden Produkten ganz viele Aspekte berücksichtigt, von denen du noch nicht mal weißt, dass es sie gibt. Und dein Ansprechpartner bei dir trotzdem, weil sie halt entscheidungsrelevant sind, mit berücksichtigt.
Mhm. Ja, ich kann den Punkt auch total gut nachvollziehen. Ich glaube, jeder der Listener auch. Genau, trotzdem ist es natürlich häufig irgendwie so eine Vertrauensbasis, die sich vielleicht schon durch die anderen Generationen dahingehend aufgebaut hat. Aber ja, ich glaube, da sind dann doch die Argumente, die du gerade genannt hast, ein bisschen, also die kann man ja schon nachvollziehen und ein bisschen vorrangig zu berücksichtigen.
Was da immer hilft, ist einfach die Haltung an den Tag zu legen. Ich glaube kein einziges Wort von dem, was die Person mir da erzählt, und hinterfragt das einfach mal. Und zwar nicht aus einer grundsätzlich zugeneigten Haltung, sondern aus einer eher skeptischen Haltung. Wenn das stimmt, was die Person sagt, dann wird dir auch diese Haltung nochmal standhalten. Oder du bekommst ein paar Impulse, dass du sagst, jetzt fällt es mir schwer, das persönliche, emotionale von dem fachlichen zu trennen, aber vielleicht ist es doch notwendig, denn das kann schnell zu Hunderttausenden von mehr Ablaufleistungen führen und die zahlt dir diese Person halt nicht, wenn du das über den machst, der für dich nicht der Ideale ist.
Ja. Ja, guter Punkt. Okay, hast du sonst noch irgendwas, was dir gerade einfällt?
Als letzten Punkt wäre mein Vorschlag, eine grundsätzliche Eigenschaft, was hilft, um egal in welchem Lebensbereich erfolgreich zu sein, und so ist es auch vor allen Dingen im Umgang mit Geld, ist eine grundsätzliche Offenheit. Zum Beispiel zu sagen, okay, das, was ich jetzt an Lösungen habe, da bin ich sehr sicher, dass es passt. Und gleichzeitig bin ich immer offen, das nochmal zu vergleichen, mir irgendwo eine zweite Meinung einzuholen. Sonst habe ich ja gar nicht die Chance, dass es noch besser wird. Das ist dann ganz wichtig. Nicht so, dass du dann hinterher, wenn du einen Impuls bekommst, es geht noch besser, dass du das interpretierst als, oh, wie dumm bin ich denn, was habe ich da falsch entschieden, sondern das habe ich mit bestem Wissen gemacht. Und jetzt habe ich noch mehr Wissen aufgebaut und jetzt kann es halt noch besser werden. Ja, also entweder, wenn du jetzt einfach mal so in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen ein Check-up machst, dann bekommst du nochmal die Bestätigung, dass alles das, was du schon hast, ideal passt, um deine Ziele und Wünsche schnell und sicher zu erreichen. Oder du bekommst einfach ein paar weitere Impulse, wie du noch weitere Mehrwerte gewinnen kannst. Aber du hast da ja nie verloren. Du bist immer Gewinner. Wichtig ist natürlich nur, dass du diesen Check-up mit einer zweiten unabhängigen Instanz von der ersten machst, weil wenn du die erste fragst, ist das noch alles okay, dann sagt die natürlich immer ja, das ist auch klar. Und wie gesagt, wir hatten das gerade schon, glaub nicht blind alles, was jemand erzählt, hinterfrag das, bilde deine eigene Meinung, dann wird das schon passen. Ja.
Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal irgendwie was zugesagt. Ich kann mich irgendwie an irgendwie sowas wie Use Your Brain oder sowas erinnern. Aber genau, also einfach mitdenken und dann wird häufig schon klar, was am meisten Sinn ergibt. Gut.
Genau, und wenn du da auf einen Berater stößt, der wirklich einen guten Job macht, dann wird der auch von innen heraus das dringende Bedürfnis haben, dir einfach weiterhelfen zu wollen, weil er auf Basis von unzähligen Erfahrungen in verschiedenen Einzelfällen in seiner bisherigen Vita schon gesehen hat, was für einen unfassbaren Unterschied das macht, was für ein unfassbarer Hebel das ist, ob du schlechte, durchschnittliche oder erstklassige Lösungen in deinem Finanzordner hast. Und der wird dann dieses Bedürfnis haben, jedem helfen zu wollen. Also nutzt das gerne und wisse halt, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer da der Richtige ist und wer nicht. Und wenn da irgendwo sonst Fragen sind, Amelie, ich denke, dann darf auch jeder einfach auf uns zukommen und dann können wir auch immer gerne vor Ort irgendwelche Kontakte herstellen. Wir sind ganz gut vernetzt und ein Feedback geben, wer da vielleicht gut geeignet für sein könnte für so ein Check-up und wo man eher vorsichtig sein sollte. Oder worauf man mindestens achten könnte dann, was der denn so sagt.
Ja, unbedingt. Gut, Julian, ich glaube, wir haben damit erstmal die wichtigsten Punkte abgehakt, oder?
Ja, genau. Es gibt natürlich noch 75.913 andere. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ein paar Impulse sind dabei, dass man einfach mal reinfühlen kann. Bin ich grundsätzlich wohl auf dem richtigen Weg oder gibt es da die Möglichkeit, mich weiter zu optimieren? Dabei wünschen wir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Schön, lieber Listener, dass du das Interesse hast, dich darum zu kümmern. Versprochen, alleine, weil du hier reinhörst, wirst du zukünftig deine persönlichen Finanzen deutlich überdurchschnittlich erfolgreich managen. Dabei wünschen wir dir beide ganz viel Erfolg. Keep growing, stay healthy, especially financially.
Deine Amelie.
Und dein Julian.